Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Vergeben. Sonnenblume, Stein und Schuldschein. Lasst mich mit der Sonnenblume beginnen. Es gibt ein Buch mit genau diesem Namen, heißt Die Sonnenblume. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere das kennt, vielleicht in der älteren Ausführung. Ein Simon Wiesenthal erzählt aus seinem Leben im Lager Lemberg vor vielen Jahrzehnten, war er dort als Jude interniert. Und bei einem Arbeitseinsatz mussten sie an einer Schranke stehen bleiben, ihr Trupp, und er schaut sich um und er sieht einen Soldatenfriedhof mit vielen frischen Gräbern. Und auf jedem Grab steht eine Sonnenblume. Er schaut sich das an und plötzlich wird ihm ein Bild bewusst. Er denkt sich, in dieser Zeit, wo Menschen nicht mehr alle Menschen sind, in dieser Zeit, wo Würde eines Menschen, bestimmter Menschen, in den Staub getreten werden, gibt es Sonnenblumen für Soldaten, die das Licht einfangen und das Licht in die Gräber hineinleiten. Diesen Gedanken hatte er in dem Moment. Und er fragte sich, wie ungerecht ist das? Diese Soldaten bekommen Sonnenblumen. Auf meinem Grab wird keine Sonnenblume stehen. Einige Tage später. Der Arbeitseinsatz führt ihn in ein Notlazarett. Und dort kommt plötzlich eine Krankenschwester auf ihn zu, mitten als er da im Hof bei der Arbeit ist mit den anderen, und fragt ihn, bist du Jude? Und er denkt sich noch, wir alle sind hier Juden, was für eine Frage. Er sagt, ja, komm mit. Und er wusste erst nicht, was wird da jetzt passieren. Sie führte ihn ins Krankenhaus, durch die Gänge durch, durch den Hintereingang natürlich zuerst. Und dann in ein Zimmer. Das Zimmer ist etwas dunkel. Und im Zimmer liegt eine Person. Und die Krankenschwester sagt, bleib hier drin. Und macht die Tür zu hinter ihm. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Er schaut die Person an und stellt fest, dass er eigentlich kein Gesicht wirklich sieht. Ist alles eingebunden in Binden. Frei ist die Nase, der Mund und die Ohren. Und die Person spricht ihn an. Bist du ein Jude? Ja. Komm ein wenig näher, ich kann nicht so laut sprechen. Und er kommt näher hin und setzt sich auf das Krankenbett. Und der Vermummte tastet nach seiner Hand, er greift zu und greift zu. Und der junge Simon denkt sich, viel Kraft für diesen Kranken. Und der Kranke beginnt zu reden. Er erzählt, dass er Karl heißt, dass er 21 Jahre alt ist und dass er sich freiwillig für die SS gemeldet hat. Und er erzählt, wie das so kam. Hitlerjugend, andere Dinge, Krieg. Und dann vor einem Jahr, sagt er, ist etwas passiert, das lässt ihn nicht mehr los. Etwas unaussprechlich Entsetzliches. Ein Haus, Juden, Ein Schloss, das zugemacht wird. Feuer. Schreie. Und er war nicht nur dabei. Simon hört sich das an. Zwischendurch denkt er, ich muss meine Hand zurückziehen. Aber der junge Karl hält ihn fest. Und dann kommt die Frage. Kannst du mir vergeben? Hier beginnt im Buch die eigentliche Erschütterung. Die Geschichte davor ist schon schlimm genug. Der junge Wiesenthal steht nicht einfach nur vor einem Täter, er steht vor dieser Frage. Die Frage der Vergebung. Kann er vergeben? Muss er vergeben? Darf er überhaupt vergeben? Denn an ihm ist es ja nicht passiert. An seinem Stamm, an seinem Volksgenossen ist es passiert. Und es arbeitet in ihm. Was ist das Richtige? Ist Vergebung jetzt das Große, das Menschliche, das Gottgemäße? Oder wäre sie hier falsch? Zu früh, zu billig, vielleicht sogar unmöglich. Darf er überhaupt vergeben? Darf ein Mensch Vergebung aussprechen für ein Vergehen, das andere erlitten haben? Kann einer stellvertretend vergeben? Und was bedeutet Vergebung überhaupt an einem Ort, an dem das Böse nicht nur verletzt, sondern Menschen vernichtet hat? Simon weicht diesen Fragen nicht aus. Aber er beantwortet sie auch nicht vorschnell. Nachdem er schweigend auf dem Bett sitzt, Karl wartet, lässt er die Hand dann los, dreht sich um und ab und geht. Schweigend. Ich stehe auf, sehe in seine Richtung auf seine gefalteten Hände. Dazwischen scheint eine Sonnenblume aufzublühen. Ich habe mich entschieden. Ohne ein Wort verlasse ich das Zimmer. Und dann stellt Simon 1969, mehr als zwei Jahrzehnte später, diese Frage vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Er erzählt seine Geschichte und die Geschichte geht in diesem Buch vielleicht bis hierher. Und über 40 bekannte Persönlichkeiten stellt er die Frage, sollte ich vergeben? Und die beantworten diese Frage. Es gibt geistliche Philosophen, Überlebende des Holocaust, Musiker, Schriftsteller, Nobelpreisträger, Richter, Juristen. Und da braucht man nur einige dieser Namen lesen und ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. Desmond Tutu, Martin Walser, Ute Ranke, Heinemann in einer neuen Auflage oder in der älteren. Immer wieder wird diese Frage gestellt, aufgrund derselben Geschichte. Martin Niemöller, Kurt von Schuschnigg, Albert Speer, der seine eigene Geschichte hatte, wo es um Vergebung ging. Saul Friedländer, Golo Mann, der Erzbischof von Wien, Franz Kardinal König und so weiter. Und wer vom ersten Teil des Buches schon gefangen ist, den lässt der zweite Teil nicht mehr los. Denn die Antworten darauf sind so vielfältig, so tief, manchmal so bewegend oder vielleicht auch erschütternd, dass ich das gar nicht wiedergeben kann. Aber die Frage ist da, Vergebung. Und als Christen haben wir vielleicht die längste Geschichte der Vergebung überhaupt. Länger als jeder Philosoph, Psychologe oder Friedensnobelpreisträger. Vergebung ist niemals billig. Das wird klar, auch bei allen Antworten. Aber vielleicht erinnert sie auch daran, dass dort, wo alles nach Tod aussieht und Karl stirbt wenige Tage danach, die Frage nach Vergebung dennoch nicht verstummt. Gerade da nicht, bevor man stirbt. Sie erinnert daran, dass Vergangenes Gewicht hat. Schuld hat Gewicht und beim Schuldigen wie auch bei dem, der Unrecht erlitten hat. Am Anfang stehen immer Schuld, steht immer Ungerechtigkeit, immer Verletzungen. Kränkungen wirken sehr lange nach. Schuldzuweisungen, Vergeltungs-, Rachegedanken und so weiter und so fort. Was ist die Alternative? Sich und anderen vergeben? Mit Fragezeichen oder sich und anderen vergeben? Mit Ausrufezeichen. Vergebung, liebe Freunde des Wortes Gottes, erleichtert das Leben. Wir könnten hier jetzt Vergebung aus verschiedener Perspektive betrachten. Biblisch-theologisch, das werden wir machen. Philosophisch, wenn Vergebung ein Befreiungsschlag wird oder gar als Machtspiel verwendet wird. Juristisch, man überlegt sich inzwischen, ob restaurative Justiz hilfreich wäre, wo es nicht um Vergeltung geht, sondern mehr um Vergebung. Oder die psychologische Perspektive, die es seit den 90er Jahren gibt, als jemand einen Artikel geschrieben hat, 1993, bei der er sagte, Vergebung macht ein doppeltes Wohl, bei dem, der vergibt und bei dem, dem vergeben ist. Und seither gibt es Vergebungspsychologie. Bücher über Bücher. Mehr Bücher aus psychologischer Sicht als aus biblischer Sicht. Obwohl die biblische Sicht mindestens 2000 Jahre alt ist. Wir nehmen uns heute die biblische Perspektive vor. Wir schauen uns Vergebung an und ich kann da nur einen Ausschnitt machen unter drei Dimensionen. Die Dimensionen der Vergebung sind leicht zu merken und ihr werdet sie auch kennen. Die erste Dimension ist die Dimension nach oben, oben gerichtet. Vergebung, Gott und ich. Die zweite Dimension ist die, die sich nach innen richtet. Was macht Vergebung mit mir? Und die dritte Dimension ist nach außen gerichtet, ich und du. Was spielt hier Vergebung für eine Rolle? Und ich möchte es mit zwei Geschichten aus der Bibel machen, in denen Jesus eine große Rolle spielt. Einmal als Erzähler und einmal als Handelnder. Aber Achtung, wir haben ein Lied am Anfang gesungen. Das klingt gut, bis zu uns wie ein Vater. Ihr habt es sicher gemerkt, dieses Lied vertont einen Bibeltext. Ihr kennt den Bibeltext, wahrscheinlich auswendig. Wenn ihr möchtet, dürft ihr diesen Bibeltext beim Abschlussgebet mit mir mitsprechen. Ihr findet ihn in Matthäus 6. Ich möchte, dass ihr das aufschlagt. Schaut mal an, was Jesus da macht. Die Jünger fragen ihn ja, Meister, Rabbi, Lehrer, lehre uns beten. Und hier kommt die Antwort von Jesus. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Wille Gottes? Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann ist interessant, von all den Elementen, die Jesus im Gebet erwähnt, greift er nur eines heraus, um darüber noch etwas zu sagen. Meistens enden wir natürlich mit dem Amen. Das Amen ist das Schlusswort in der Kirche. Wer will weiterlesen? Aber dann sagt er hier, denn eine Begründung. Denn für was? Ja, für das, was vorher steht. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus, warum greifst du diesen Punkt heraus? Warum greifst du nicht heraus, lebt nach dem Willen Gottes auf Erden? Oder ist genau das der Wille Gottes? Warum greifst du nicht heraus, dass der Wille Gottes im Himmel geschieht, dass wir seine Reichweite führen sollen und wie das funktioniert? Warum genau diesen einen Punkt? Wenn ihr vergebt, wird euch auch vergeben. Und ich komme jetzt zu meiner ersten Geschichte, zur Geschichte Jesu eigentlich, im Matthäusevangelium Kapitel 18. Selbes Evangelium, Jesus illustriert genau das, was er jetzt hier gesagt hat. Eigentlich hätte Matthäus 18 direkt nach Matthäus 6, Vers 15 kommen können. Denn er erzählt jetzt eine Geschichte. Wie kommt es zu dieser Geschichte? Da ist der Petrus. Der Petrus hat eine Frage. Wir können jetzt nicht alles vorher lesen, warum der auf diese Frage kommt, aber es hat damit zu tun, dass man vergeben soll. Das hat Jesus hier vorne in der Zurechtweisung eines Sünders erklärt. Und da trat Petrus zu ihm und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und ich kann mir vorstellen, Petrus fühlt sich gut. 7-mal, das ist eine biblische Vollzahl, das ist viel. Ich meine, 7-mal, come on. Wenn dir jemand 7-mal dieselbe Sünde tut, also wirklich, würdest du dann noch vergeben? Also, Herr Jesus, was ist? 7-mal, ist das gut? Im Talmud, im Traktat Yoma steht drin, dass man 2-mal vergeben soll, wenn es noch einmal passiert, ein drittes Mal. Und dann ist gut. Dann vergibt man ihm nicht mehr beim 4. Mal. Petrus ist da weit drüber. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7, meine Übersetzung. Jetzt beginnen Leute zu überlegen, was meint Jesus da? Sind es 77 Mal? Sind es 490 Mal? Sind es, wie viele Mal sind das? Und ich sage euch, alle, die jetzt anfangen zu zählen, haben das nicht kapiert. Es geht nicht ums Zählen. Wer noch zählt, vergibt nicht. Verstehen wir das? Wer zählt, vergibt nicht. Und das versucht er jetzt zu zeigen. Für Jünger und Jüngerinnen gilt, und das ist vielleicht schwer, das ist hart, Vergeben kennt keine Grenze. Das Vergeben können wird gar zu einem Hauptmerkmal der Jüngerschaft. Das war es ja schon im Vaterunser, als er es herausgegriffen hat. Und die Geschichte ist wohl bekannt. Da kommt jemand, ein König, der vergibt da irgendwie anscheinend Geld an Leute und dann kommt eine Abrechnung. Und bei der Abrechnung fällt auf, dass jemand 10.000 Zentner schuldig ist. Wahrscheinlich geht's da um Silber. 10.000 Talente. Ein Talent sind etwa 6.000 Denare. Ein Denar ist der Arbeitslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Für einen Tag. Also 6.000 Tage für ein Talent. Das ist damals so etwa wie ein halbes Leben. Für 10.000 Talente sind das 200.000 Arbeitsjahre eines gewöhnlichen Arbeiters. Also das ist ein Schuldschein, der hat es in sich. Das ist der Schuldschein, ja? Ihr könnt die Zahlen gar nicht lesen drauf, weil es so klein geschrieben ist. Unglaublich. Noch ist er nicht zusammengerollt. Nehmen wir einen Stein. Wie symbolisch. Wir wissen von den jährlichen Steuern damals, dass das Herodianische Reich mit allen drei Unterreichen und Söhnen, wie viel waren das? 900 Talente pro Jahr gebracht hat. Jesus übertreibt hoffnungslos. Und ich glaube, Jesus liebt diese Übertreibung, weil er mit der Übertreibung etwas ausdrücken will. Eine unglaublich riesige Schuld. Etwas, was du nicht erarbeiten kannst. Und er geht hin und fleht und macht und hab Geduld, ich will dir das alles bezahlen. Verrückt, geht nicht, Punkt, kann er nicht bezahlen. Aber diese Einstellung dieses Menschen, dieses Flehen, dieses Rufen, dieses Ringen für seine Frau, für die Kinder, die werden ja alle damit hineingebracht in die Sklavenschaft, die geht dem Herrn zu Herzen. Und er lässt ihm diese Schuld. Und sagt, gut, dann ist sie halt weg. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Dann geht er raus. Er geht hinaus. Da, wo der Schuldschein war, geht hinaus und er holt seine Reiseschatzkiste heraus, die er immer dabei hat. Und er öffnet sie. Und er holt einen Schuldschein heraus. Und dann geht er zu der Person hin, die er da sieht und sagt, Junge, siehst du, was das ist? Siehst du, was da draufsteht? Das schuldest du mir. Kannst du mir das jetzt bezahlen?
Ha? Bitte, 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 Erbarmen, bitte. Ich bitte dich an, ich flehe dich an.
Nichts da. Du gehst ins Gefängnis und du wirst arbeiten für mich, bis das abbezahlt ist. Das habe ich so lange mit mir herumgetragen.
Die Gemeinde der Jünger sieht das. Das sind die Mitknechte, ne? Und sagt sich, also, das stimmt doch was nicht. Und sie sagen es dem Herrn und der Herr sieht das und denkt sich, sag einmal,
Hat der überhaupt was verstanden?
Und die Schuld ist wieder da. Weil er sich über diese Schuld nicht hinwegsetzen konnte.
Der Hauptpunkt der Geschichte Jesu ist wirklich nicht schwer zu verstehen, oder? Jedes Mal, wenn du jemanden beschuldigst, beschuldigst du auch dich selbst in gewisser Weise. Jedes Mal, wenn du jemanden vergibst, gibst du einen kleinen Wassertropfen aus dem übervollen Eimer der Vergebung weiter, mit dem Gott dich bereits überschüttet hat. Aus Gottes Perspektive ist der Abstand zwischen normalen Schuldigkeit, die uns allen anhaftet, und der extremen Schuldigkeit, die immer dem anderen anhaftet, etwas so groß wie die Entfernung von Salzburg nach Bogenhofen. Von Jupiter aus gesehen. Ist auch immer komisch, dass der andere immer wesentlich schuldiger ist als ich selber. Ja, nicht immer. Aber oft. Der springende Punkt liegt, wie schon gesagt, nicht darin, dass man allen Ärger hinunterschlucken sollte, alles vergeben und vergessen. Das ist nicht wichtig. An der Stelle liegt der springende Punkt darin, dass man nicht aufhören sollte, Vergebung und Versöhnung zum Ziel zu haben. Das ist die Botschaft Christi. Wenn das Konfrontation bedeutet, bedeutet das, dass ich konfrontiere. Aber immer mit dem Ziel der Vergebung. Immer mit Versöhnung im Hinterkopf. Niemals aus irgendwelchen anderen Gründen. Eine Schicht tiefer liegt hier eine andere Lektion, die mir sagt, Vergebung ist nicht optional. Ich kann als Christ mich nicht dafür entscheiden, nicht zu vergeben. Oder geht das? Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Wenn unser Herz offen ist, in der Lage und Willens, anderen zu vergeben, dann wird es auch offen sein, Gottes Liebe und Vergebung zu empfangen. Wenn es verschlossen ist und nicht bereit ist zu vergeben, ist es auch verschlossen für die Vergebung, die Gott schenkt. Diese Geschichte offenbart also die vertikale Dimension. Es gibt eine unweigerliche Verbindung von Gottes Vergebung mit mir, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Gott hat mir die Schuld vergeben. Und meine Schuld ist dieser Schuldschein und nicht der kleine. Zweite Geschichte. Johannes Kapitel 8. Der Stein. Eigentlich dann insgesamt die dritte, wenn ich die Sonnenblume dazu nehme. Ja, diese Geschichte ist nicht ursprünglich in der ursprünglichen Bibel drin und ihr habt da Anmerkungen wahrscheinlich bei euch. Aber es ist eine wunderbare Geschichte, die zu Jesu Charakter passt und die schon sehr, sehr früh tradiert worden ist. Und deswegen spreche ich auch heute über diese Geschichte auch. Johannes Kapitel 8, die Verse 3 bis 11. In einem Akt mutwilliger Grausamkeit nutzen die Gelehrten der Schrift die Scham einer Frau, um Jesus eine Falle zu stellen. Die Gegner Jesu zerren diese Frau an die Öffentlichkeit. Sie sagen Vers 3, Vers 4, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Kann man nachlesen. 3. Mose 20, Vers 10 oder 5. Mose 22, 22. Und dann die Frage, du nun, Was sagst du? So die Elberfelder, die das Du betont. Du nun, was sagst du? Und wir wissen, es ist eine Falle. Denn eigentlich kommt da Jesus nicht mehr raus. Egal was er sagt, so denken sich die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Lehrer, die das Wort Gottes kennen, egal was Jesus sagt, es wird ihnen zum Fallstrick werden. Und innerlich reiben sie sich die Hände. Merkt ihr, dass diesen Leuten die Frau eigentlich egal ist? Es geht gar nicht um die Frau. Sie würden die Frau als Kollateralschaden einfach mitnehmen. Also jetzt könnte man auch hier über etwas sprechen, wenn es um sexuelle Sünde geht, aber das lasse ich beiseite. Gut, was ist Jesu Antwort? Schweigen. Recht beredtes Schweigen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also so. Da schreibt er da so. Und alle Leute überlegen sich natürlich, was macht Jesus da? Ja? Wir würden gerne wissen, was er da jetzt tut, oder? Ja, und die einen sagen seit Augustinus, Jeremia 17, 13, dass der Herr die Namen derer, die nicht zu ihm gehören, in die Erde schreibt. So wie es da steht, er schreibt in die Erde. Andere sagen seit Hieronymus, er schreibt die Sünden der Ankläger rein. Andere sagen, weil er Jesus Gott ist, schreibt er so wie die 10 Gebote, vielleicht das 10. Gebot auf. Du sollst nicht begehren, liebe Freunde, und tut sie so innerlich demaskieren. Andere sagen, Jesus lässt ihre Anklage einfach ins Leere laufen. Was immer es ist, an dieser Stelle berichtet die Bibel uns das nicht. Aber sie lassen nicht locker. Vers 7, als sie aber fortrufen, ihn zu fragen, richtet er sich auf und spricht zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werf als erster einen Stein auf sie. Diese Worte Jesus setzen eigentlich voraus, dass Jesus ein Urteil gesprochen hat. Denn das Steinewerfen kommt nach dem Urteil. Das Urteil ist offensichtlich, sie ist schuldig. Denn sonst würde Jesus nicht sagen, werft Steine auf sie. Aber er knüpft da noch etwas an, was auch im Alten Testament gerne gebracht wird. Ein Zeuge muss ein redlicher Zeuge sein. Er darf kein Gewaltzeuge sein. Es darf kein Zeuge sein, der der anderen Person Gewalt anfügen möchte. Und deswegen sagt er, und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und jetzt beginnt sich das innere Rad zu drehen. Bei den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wer ohne Sünde ist, natürlich weiß jeder, wir alle haben Sünde. Vielleicht geht's da nicht um Sündlosigkeit per se, sondern um genau eine Sünde, die in diese Situation hier hineinpasst. Wer da noch nicht gesündigt hat, werfe den ersten Stein. Jesus hat das Urteil gesprochen. Und er bückt sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Irgendwie finde ich das schön, dass Jesus auf der Höhe der Frau wahrscheinlich ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Frau steht. Wie ein echter Rabbi, der sitzt und redet, geht auch jetzt wieder hinunter. Und wartet. Was passiert? Ich bin froh, dass die Jüngeren auf die Älteren gewartet haben, dass die zuerst reagieren. Wisst ihr, es gibt Studien, 2011 und 2013 hat man das untersucht, dass ältere Menschen mehr bereit sind zu vergeben als jüngere. Ist euch das bewusst? Das hat wahrscheinlich etwas mit der Lebenserfahrung zu tun. Oder wenn man näher zum Tod hinkommt, mehr Überlegung hat. Ältere Menschen tun tatsächlich eher vergeben als jüngere. Vielleicht, weil man mit den Jahren eben spürt, dass das Leben zu kurz ist, um Steine ewig in der Hand zu halten. Denn wenn ich mit so einem Stein um den Dung gehe und nehme vielleicht noch einen zweiten dazu, das ist ganz schön schwer. Und einer der ersten Älteren, der sagt sich, gut, dann werfe ich ihn halt weg und gehe. Und jemand anders, der schon gewartet hat darauf, sagt sich, und er geht auch. Einer nach dem anderen gehen. Nachdem alle weg sind, richtet sich Jesus auf. Frau, wo sind deine Verkläger? Ist da niemand mehr da? Sind alle weg. Und spricht er zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Und jetzt noch ein wichtiger Satz. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus ist schon genial, oder? Jesus ist bewundernswert. Er fasziniert mich. Jesus schafft es, ein Urteil zu sprechen und trotzdem Vergebung zu schenken. Ellen White sagt das so: Indem Jesus diesen gefallenen Menschen aufrichtete, vollbrachte er ein größeres Wunder, als wenn er das schwerste körperliche Leiden geheilt hätte. Er heilte die seelische Krankheit, die unweigerlich zum ewigen Tod geführt hätte. Und sie spricht hier von der ehebrecherischen Frau in Johannes 8. Das ist nicht irgendjemand anders. Aber Jesus ist immer so. Als die Freunde den Gelähmten heruntergelassen haben durch das Dach, ja, da sagt er zu ihm, Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle haben sich wahrscheinlich gedacht, dafür haben wir ihn gar nicht heruntergelassen. Aber Jesus hat hier drinnen etwas geheilt durch Vergebung, was nichts anderes hätte heilen können. Jesus ist der Meister der Vergebung. Diese reumütige Frau, fährt Ellen White fort, wurde einer seiner treuesten Nachfolgerinnen. Also mich nimmt das nicht wunder. Mit aufopfernder Liebe und Hingabe erwiderte sie seine vergebende Barmherzigkeit. Obgleich er die Sünde nicht beschönigte, werf den ersten Stein. Dass noch das Schuldgefühl schmälerte, war er bemüht, nicht zu verurteilen, sondern zu erretten. Und dann kommt etwas, das trifft mich. Wer schnell dabei ist, andere anzuklagen und sie mit Eifer zur Rechenschaft zieht, hat im eigenen Leben oft mehr Schuld auf sich geladen als diese. Es lässt mich innehalten. Wie sieht's bei mir aus? Die Menschen hassen den Sünder und lieben die Sünde. Das stimmt doch nicht, oder? Christus aber hasst die Sünde und liebt den Sünder. Von diesem Geist werden alle seine Nachfolger beseelt sein. Christliche Liebe ist zurückhaltend im Tadeln und erkennt schnell, wenn jemand Reue zeigt. Aber nur, wenn die Reue so ist, wie ich es mir vorstelle. Wenn noch ein bisschen Transaktion dabei ist, so nennt man das bei Vergebung. Ich vergebe dann, wenn von der anderen Seite etwas zurückkommt. Und man kann mit allen möglichen Dingen so eine Transaktion bewerkstelligen, indem jemand anders noch mehr leiden muss durch meinen Zorn, indem jemand anders mir vielleicht was zurückbezahlen muss, indem jemand anders ewig dankbar sein muss, weil ich ihm vergeben habe. Ich meine, wir erfinden Dinge, mit denen Leute Vergebung transaktiv gestalten können, ohne Ende. Überlegt, wie ihr es macht. Ich überlege mir, wie ich es mache. Christliche Liebe ist bereit, zu vergeben, zu ermutigen, den verirrten Wanderer auf den Weg der Heiligung zu bringen und ihn auf diesem Weg zu unterstützen. Jemand, der eine Schuld getan hat und bereut, ist, ich sage das jetzt mal so, ist nicht ein fertiger Heiliger, wie wir es denken in unseren Augen. Aber wir können ihn unterstützen auf dem Weg der Heiligung. Ihn dort erstmal hinbringen und bei ihm sein. Das sagt mir der Stein. Was lernen wir heute Morgen? Ich möchte 4 Dinge mit euch lernen. Erstens, Vorsicht vor der schnellen Verurteilung. Jesus hat sich der Verurteilung der Frau nicht einfach angeschlossen, denn er war in die Welt gekommen, um Menschen zu retten. Ich mache einen Unterschied zwischen Verurteilung und dem Urteil, dass das nicht richtig war, was er getan hat. Das hat er getroffen. Wir leben in einer Zeit, in der man schnell urteilt, schnell kommentiert, schnell verurteilt. Manchmal braucht man sich nur die Kommentare eines Livestreams anzuschauen und man weiß das. Es gehört irgendwie schon fast so zur Kultur dazu. Empörung ist billig geworden. Barmherzigkeit selten. Und Jesus erinnert uns, bevor du den Stein hebst, prüfe dein eigenes Herz. Das Zweite, was ich aus dieser Geschichte des Steins über Vergebung lerne, ist, Vergebung ist nicht Gleichgültigkeit. Jesus sagt nicht, ist nicht so schlimm, ist egal, Ehebruch ist belanglos, das sagt er nicht. Vergebung ist nicht dasselbe wie Toleranz. Unsere Kultur schwankt mal zwischen den zwei Extremen, entweder totales Verurteilen oder alles relativieren. Aber Jesus gibt ja einen dritten Weg, er nimmt Schuld ernst und vergibt trotzdem. Ein Königsweg. Das Dritte, was ich lerne, der Umgang mit Schuldigen. Nicht hart, sondern heilend. Jesus begegnet der Frau nicht mit Druck, sondern mit Würde. Menschen brauchen nicht noch mehr Beschämung. Davon gibt es genug. Was Menschen verändert, ist nicht Bloßstellung, sondern Begegnung. Nicht Härte verändert Herzen, sondern Gnade. Und ein Viertes lerne ich auch. Das ist eine Antwort, die Desmond Tutu hier gegeben hat in diesem Buch. Ihr wisst vielleicht, dass Desmond Tutu einen Friedensnobelpreis 1984 erhalten hat, weil er sich für die No-Apartheid-Bewegung in Südafrika eingesetzt hat. Anglikanischer Bischof, der ein Wort geprägt hat, das er auch in dieses Buch als letzten Satz hineinschreibt. Es gibt ein ganzes Buch dazu, sehr lesenswert von ihm. Er hat die Wahrheits- und Versöhnungskommission 1995 geleitet, nachdem der Apartheid offiziell zu Ende war. Dieses Buch darf man auch mal lesen. Also da erzählt über Schuld und Vergebung und Versöhnung ist enorm. Und dieser Satz ist ganz einfach. Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft. Er sagt, Vergebung ist nicht vergessen, Ganz im Gegenteil. Bei Vergebung muss man sich erinnern. Bei Vergebung gibt eine Zukunft, eine Chance, ein Neuanfang. Jesus wird gefragt, wie oft? Jesus sagt, immer. Wer Vergebung empfängt, die erste Dimension, wird selbst zu einem Menschen, der vergibt. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil man in die Zukunft investiert. Oh, es gibt noch einige weitere spannende Punkte, die man festhalten könnte, der wenn ich so im Vorbeigehen jetzt. Es gibt die gefährliche Lust am Anklagen. Die Männer bringen der Frau kein Mitgefühl mit. Sie wollen nur einen Punkt machen. Man kann hier moralisch richtig liegen und trotzdem moralisch falsch handeln. Nicht jede Wahrheit wird aus einem guten Herzen gesprochen. Zweiter Punkt, Schweigen kann stärker sein als Worte. Mir gefällt das, dass Jesus nicht auf jede Anklage sofort mit einer Reaktion reagiert. Manchmal entlarvt Stille mehr als jedes Argument. Oder auch Gott sieht dich anders als deine Ankläger. Am Ende steht die Frau da und Jesus alleine und Jesus sieht sie nicht so wie die anderen Ankläger. Und das ist schön. Manchmal definiere ich Menschen über den schlimmsten Moment in ihrem Leben. Jesus tut das nicht. Jesus definiert den Menschen anders. Bei ihm bist du immer mehr als deine Schuld. Immer mehr. Und die größte Gefahr ist, Steine im Herzen behalten. Denn das geht. Man kann einen Stein loslassen und nicht werfen und trotzdem mitnehmen und im Herzen bewahren. Man kann Vergebung durch Entscheidung machen. Und es gibt auch noch die emotionale Vergebung. Und die ist noch schwieriger. Denn ich kann mich für Vergebung entscheiden, aber dann mein Herz ist nicht bei dem anderen. Und ich glaube, da fehlen wir am häufigsten. Groll, Bitterkeit, alte Verletzungen, nicht geworfene Steine können trotzdem zerstören. Liebe Freunde, was ist denn die Alternative zur Vergebung? Was ist das Gegenüber zur Vergebung? Ich möchte behaupten, das ist Verbitterung. Als ich vor vielen Jahren nach Afrika, Südafrika, nach Kapstadt geflogen bin, um dort zu studieren, das war im Jahr 1990, im Januar, Ende Januar bin ich da runtergekommen. Wenige Tage später, am 11. Februar, ist Nelson Mandela freigelassen worden. 27 Jahre Haft in Robben Island. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Tag. Es war ähnlich wie der Mauerfall, kurze Zeit davor in Deutschland. Und was passiert? Er sagt über diesen Moment, wo er freigelassen wird, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein ganzes Leben lang gefangen bleiben. Wahre Worte. Manchmal werden ihm auch diese Worte zugeschrieben, manchmal auch Buddha oder anderen Leuten. An Groll festhalten ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Verbitterung. Diese Alternative ist nichts für uns Christen. Ich mag nicht verbittert werden. Ich habe schon zu viele Menschen getroffen, die verbittert sind. Jede einzelne Person ist eine zu viel. Und damit haben wir eigentlich schon über die dritte Dimension gesprochen, die nach innen gerichtete Dimension der Vergebung. Vergebung macht etwas mit mir selber. Und hier hilft uns die Vergebungspsychologie. Dieser innerseelische Prozess, den niemand anderen braucht. Manchmal sagen so die Psychologen und Psychotherapeuten, für Vergebung brauchst du den anderen nicht. Ich verstehe, was sie damit meinen. Sie sagen, beim Versöhnen, da brauchst du den anderen. Ich verstehe, was sie meinen. Schauen wir uns ganz kurz noch diesen inneren Prozess an. Was läuft da ab? Ich muss mal annehmen, dass ich verletzt bin, den schwarzen Fleck erkennen, den Verlust, die Last, verstehen, dass das passiert ist. Und dann diese bewusste Entscheidung. Ich will nicht weiter leiden an diesem Vorfall. Ich will nicht immer wieder Opfer sein. Und dann dieser schwierige Schritt, über den wir schon gesprochen haben, die Empathie, die emotionsbasierte Vergebung. Der Vergebungsforscher Everett Worthington von der Virginia Commonwealth University hat eine Studie veröffentlicht 2004, in der klar wird, dass emotionale Vergebung dort geschieht, wo die negativen Gefühle gegenüber dem Schuldigen durch positive, dem anderen zugewandte Gefühle ersetzt werden. Durch Empathie, Mitgefühl und eine Liebe, die nicht zuerst Bedingungen stellt. Jetzt könnte man wieder sagen, wow, nach 2000 Jahren kommen wir jetzt drauf, dass es wissenschaftlich so ist. Altruistische Liebe, die ich brauche, damit ich emotionsbasiert vergeben kann. Das ist wichtig. Genauso wichtig ist, dass ich weiß, das ist ein Prozess, das geht nicht einfach nur so, zack. Und der Prozess braucht Zeit. Und da gibt es Rückschläge. Nicht jedes Unrecht, nicht jede Schuld ist gleich verzeihbar. Keine Frage. Rationale Entscheidung, emotionales Empfinden und Handeln gehen nicht immer Hand in Hand. Und deswegen beginne mit der leichtesten Form für dich. Handle, entscheide oder erlebe es emotional. Was immer leichter ist, mach es zuerst. Und es lohnt sich. 2008, eine Meta-Analyse von 14 Studien sagt, dass Vergebungsbereitschaft, das wirkt, dass man mehr Hoffnung hat, besseres Selbstwertgefühl, weniger Depression und Angst. Und überhaupt sagt Robert Enright, der Gründer des Internationalen Instituts für Vergebungsforschung, der ist da so ganz top in der Vergebungsforschung, der sagt, wir finden jetzt mit wissenschaftlichen Methoden heraus, was wir seit Tausenden von Jahren hätten wissen können. Vergebung ist seelisch und körperlich gut. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, das ist der schwierigste Text zum Erklären für uns überhaupt. Ich kenne all die Erklärungen, die sagen, er kann ihnen nur vergeben, wenn sie auch bereuen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich könnte Simons Frage vom Anschluss stellen. Ist es so, dass dann der Vater vergibt? Oder schweigt er? 2. Korinther 7, Vers 7. Entschuldigung, 2. Korinther 2, Vers 7. Sodass ihr ihn nun desto mehr vergeben könnt und ihn trösten sollt, Die Gemeinde soll also dem Reuigen vergeben. Epheser 4, 32, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Kolosser 3, Vers 12 und 13. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten, Barmherzigkeit, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.